Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. An diesem warmen Sonntag Ihnen noch einen viel wärmeren Gruß, die Sie heute hierher gekommen sind, denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Amen. Und nun beten wir im Wechsel den 34. Psalm. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Vater im Himmel, du willst den Müden neue Kraft geben. Wo wir bedrückt und niedergeschlagen sind, da soll uns deine Güte erscheinen. Und wo wir uns leer und verloren vorkommen, kannst du uns mit neuer Energie füllen. Herr, lass uns die Auferstehung Christi erfahren, den Sieg des Lebens über die Macht des Todes. Und mach uns zu deinen Zeugen und Boten. Amen. Im Johannesevangelium im 8. Kapitel heißt es, die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch vergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen. Ein wahrer Glaub, Gott Zorn stillt, wir. Thank you. zum heutigen Sonntag hören wir den Schluss der bekannten Josefs Geschichten, die uns im ersten Mosebuch überliefert worden sind. Dieser Predigtext also steht im ersten Mose im 50. Kapitel von Vers 15 bis Vers 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Wehe, wenn aus der Familie ein Scherbenhaufen wird. Bei Jakobs war das so. Sie hatten 12 Söhne, eine halbe Kompanie und damit eine schier unlösbare Erziehungsaufgabe. Wer will schon 12 Bubenköpfe unter einen Familienhut bringen? Denn Kinder werden nicht als Dutzendware geboren, sondern als Originale Gottes mit Profil, Charakter und Dickkopf. Und deshalb hing auch bei uns zu Hause im Bubenzimmer vorsorglich der Spruch, siehe wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wehe, wenn aus dem einträchtig beieinander ein niederträchtig gegeneinander wird. Wehe, wenn Brüder hintereinander kommen. So wie bei Jakob. Josef entwickelte sich zum Angeber und feigen Petzer. Und die Brüder spielten den Neidhammel, die dem anderen nichts gönnen. Der Vater hatte auch kein pädagogisches Fingerspitzengefühl. Als er diesem Josef einen roten Maßanzug schneidern ließ und die anderen Brüder in abgewetzten Hirtenjeans herumspazieren mussten. Kinder haben für Ungerechtigkeiten eine besonders gute Antenne. Und so kam es zum Krach. Eines Tages seilten sie diesen Bruder in ein Schmutzloch ab, verhökerten ihn an ismailitische Sklavenhändler und logen den Vater schäbig an, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. So ist die stolze Familie zerbrochen. Wehe, wenn aus der Familie ein Scherbenhaufen wird. Bei Meyers war es auch so. Sie hatten 4 Kinder, ein richtig schönes Kleeblatt, so ein Vorzeigestück für die Verwandtschaft. Oh, wie putzig, sagten die Omas. Oh, wie drollig, meinten die Onkels, aber nur, solange sie klein waren. Als sie herangewachsen, ging der eine nicht mehr zum Friseur und beschallte das Haus mit hartem Rock. Der Vater schimpfte, die Jugend von heute hat keinen Schliff mehr. Der Sohn erwiderte, die Alten von heute haben kein Verständnis mehr. Die Schwester hielt zum Vater, der Bruder zum anderen Bruder. Die Mutter wollte schlichten, aber machte die Kluft nur noch größer. Die schöne Familie war zerbrochen. Wehe, wenn aus der Familie ein Scherbenhaufen wird. Bei Müllers war es auch so. Die hatten nur eine einzige Tochter. Wohl erzogen und klug, der Stolz für Vater und Mutter. Und mit 16 brachte sie einen Freund ins Haus. Das geht doch nicht. Das ist doch kein Benimm. Solche Flausen musst du dir aus dem Kopf schlagen. Aber anstatt elterliche Vermahnungen aufs Herz zu nehmen, packte sie die Koffer und zog aus. Diese freundliche Familie war zerbrochen. Wehe, wenn aus der Familie ein Scherbenhaufen wird. Bei vielen ist es so. Und deshalb gibt es so viel Verwundete und Verletzte und Blutende, weil sie sich an diesen Scherben schneiden. Natürlich versucht man mit Nettigkeiten zu kleben und mit Freundlichkeiten zu kitten und mit Artigkeiten zu leimen, aber der Sprung bleibt und bei der ersten Belastungsprobe geht alles wieder in die Brüche. Wehe, wenn aus den Familien Scherbenhaufen werden. Und fast ängstlich fragen wir heute, gibt's denn keinen Leim, der ganz machen könnte? Gibt's denn keinen Kleb, der zusammen machen könnte? Gibt's denn nichts, das aus unseren Scherbenhäufen wieder Gefäße werden, voll von Freude und Frieden? Gibt's denn nichts? Liebe Gemeinde, nein. Bei uns gibt es nichts, aber es gibt ein Wort, ein unglaubliches Wort, ein unbegreifliches Wort, ein biblisches Wort, ein Wort, das nicht nur flickt und repariert, sondern ein Wort, das wieder heil machen kann. Genau genommen sind es eigentlich drei Wörter, drei Sätze. Es ist das schwerste Wort, das wir sagen können. Und es ist das schönste Wort, das wir hören können. Und es ist das klarste Wort, das wir denken können. Zu einem, nämlich das schwerste Wort, das wir sagen können. Ich las von dem Redner, der viel Beifall erntete, als er unter anderem ausführte: Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Christen in einem Fort von Schuld und Vergebung schwatzen. Gebt ihnen Brot genug und wir haben das Paradies auf Erden. Damals, vor 45 Jahren, glaubte ich vielleicht auch so, als ich im Neckartal mit Handkarren bei der Hungersnot hinauszog, um die letzten Ami-Zigaretten gegen ein paar Eier einzutauschen. Genauso wie die Brüder Jakobs, die ihre Ochsen einspannten und hinunter nach Ägypten karrten, um dort ihre letzten Golddukaten in Weizen umzutauschen. Aber heute, wo die Ladenregale und Kühlschränke proppenvoll sind, glauben wir doch nicht mehr daran. Jeder Schüler weiß, dass zum Brot wenigstens die Spiele gehören, oder so wie Dostojewski gesagt hat in seinem Großinquisitor, wenigstens die Wunder. Brot ist viel, aber nicht alles. Ein gefüllter Magen, der garantiert noch lange nicht das Paradies auf Erden. Problem Nummer eins ist die Schuld, Freunde. Problem Nummer eins ist die Schuld, nicht das Brot. Nur wer die Schuldfrage lösen kann, kann auch die Magenfrage lösen. Und deshalb heißt es hier von diesen Brüdern, obwohl sie ja Nahrung in Hülle und Fülle in Ägypten hatten, deshalb heißt es hier, dass sie sich fürchteten. Fürchteten vor einer jahrzehntelangen Schuld. Die ließ sie nicht mehr schlafen. Die trieb sie jetzt noch einmal vor den inzwischen aufgestiegenen, zum Landwirtschaftsminister aufgestiegenen Bruder, trieben die dieses Wort, diese Schuld, das ihnen den schwersten Satz über die Lippen brachte, den je ein Mensch über die Lippen bringen kann, nämlich: Vergib mir meine Missetat. Vergib mir meine Missetat. Diese 11 baten nicht um Verzeihung. Josef, wir haben damals durchgedreht. Es war nicht so schlimm gemeint. Verzeih. Diese 11 baten nicht um Vergebung. Josef, wir haben damals kippt Kidnapping gespielt. Einer ist dabei immer der Dumme. Du musst dies einfach übersehen. Sie baten auch nicht um Verständnis. Josef, wir haben damals Quatsch gemacht. Weißt du, Ruben hat es uns gleich gesagt, aber das ist doch jetzt Jahre zurück, den Bach hinunter und den Baum hinauf. Nun, lass es doch vergessen sein. Nein, so sprachen sie nicht. Die 11 standen zu ihrer Schuld und baten um Vergebung. Nur Vergebung kann unsere Ehen retten. Nur Vergebung kann unsere Familien heilen. Nur Vergebung kann aus Scherbenhäufen wieder Gefäße machen, voll von Freude und Frieden. Ich frage, warum fällt uns eigentlich der Gang zum Bruder oder zur Schwester, zu Vater oder Mutter, warum fällt uns dieser Gang so schwer? Warum bleibt uns denn dieses Wort wie ein Knödel im Hals stecken? Warum kommen wir mit tausend Entschuldigungsgründen, aber warum stehen wir nicht mehr zu unserer Schuld? Es gibt Schöneres zu tun, zum Beispiel Schuld brandmarken, Schuld anprangern, Schuld sagen und sagen, an dem und an dem und an dem warst du schuld, das sind deine Fehler gewesen. Das ist leicht. Aber den schwersten Satz zu sagen, den wir sagen können oder müssten, du, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Fehler, vergib mir meine Missetat. Es könnte wieder anders werden bei uns, auch in unserer Welt. Der schwerste Satz, den wir sagen können. Und das andere, das schönste Wort, das wir hören können. Schönste Wort, das wir hören können. Die Brüder hören es aus dem Munde ihres Bruders, der nach 30 Jahren nicht die Gunst der Stunde benutzt, um jetzt mit ihren Leuten ein Hühnchen zu rupfen und mit ihnen gründlich abzurechnen. Wir hätten doch die Hände gerieben und gesagt, so Bürschchen, so, jetzt gibt's Revanche. Wie du mir, so ich dir. Wir hätten doch die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, so Freundchen, jetzt ist Zahltag, auf Heller und Pfennig wird abgerechnet. Wir hätten doch vielleicht vom Leder gezogen und gesagt, so dreckige Bagage, jetzt geht's aber euch an den Kragen. Auf dieser Erde wird immer wieder alles gerecht. Nein, Josef sagt so nicht. Josef, der allem Anschein nach nicht nur ein Großer im Reich des Pharao geworden, sondern auch ein Großer im Reiche Gottes, der sagt, stehe ich denn unter Gott? Stehe ich unter Gott? Das heißt, bin ich denn sein Stellvertreter? Habe ich Gottes Prokura? Für Vergebung ist nur er zuständig. Nur Vergebung kann Vergangenheit vergessen machen. Nur Vergebung kann Vergangenheit bewältigen. Nur Vergebung kann Schuld sühnen. Gott kann nicht nur Schuld sühnen, sondern er will es auch tun. Denken Sie an den, dem Sie auch übel mitgespielt haben. Sie haben ihn nicht nur verlocht und verhökert wie Josef, sondern Sie haben ihn geschlagen und misshandelt, so wie ein Verbrecher. Ans Kreuz genietet, starb er dort auf Golgatha. Doch sie haben es übel mit ihm gemeint. Sie haben es übel mit ihm gemacht. Bitterböse haben sie es gemacht. Aber Gott hat es gut gemacht. Denn dort hat Gott eben diese Schuld vergeben. Nun kommt es von dort her, von Golgatha her, von diesem größten Scherbenhaufen aller Zeiten her, kommt jenes erlösende Wort, die Sünd ist uns vergeben, ganz neu geschenkt das Leben. Das Wort von der Vergebung ist die Hilfe, die uns in allen Scherben wieder helfen könnte. Für viele scheint diese Hilfe viel zu einfach zu sein. Sie suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Sie vertrauen auf anderes und kommen weiter weg von diesem Gott. Freunde, wer unter Gott bleibt, bleibt unter dem Glaubensbekenntnis des Josef. Gott macht es gut. Der schönste Satz, den wir hören können. Gott macht es gut. Gerade wenn die Ehe Sorgen macht, wenn die Kinder Mühe machen, wenn die Verwandtschaft Schwierigkeiten macht, wenn die Mächte in dieser Welt Angst machen, dann hören wir es. Gott macht es gut. Das schönste Wort. Gott macht es gut. Und das dritte, das klarste Wort, das wir denken können. Josef stand mit seinen Brüdern kurz vorher vor der Höhle von Machpela. Dort hatten sie ihren Vater beerdigt. Thomas Mann hat es in seinem Buch meisterlich beschrieben. Der Tod gab ihnen zu denken, aber Josef, sehen Sie, der Vater ist fort, schreibt er. Der Vater ist fort. Bis jetzt ist er zugegen gewesen. Nun ist er vermauert und plötzlich entzinkt ihnen der Mut und plötzlich ist ihnen, als sei er ihr Schirm und Schutz gewesen. Doch der Tod gab ihnen zu denken, aber Josef denkt, Gott wird Leben erhalten. Und dann steht Josef mit seinen Brüdern in der Residenz des Pharao. Die Jahre sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Den 110. Geburtstag hat er eben gefeiert. Auch er muss an sein Ende denken. Aber er denkt, Gott will Leben erhalten. Josef und seine Brüder stehen vor einer dunklen Zukunft. Sie ahnen diese Unruhen, die Gewalttätigkeiten, die Ausweisung, den Wüstenmarsch. Sie ahnen das alles. Sie denken daran, aber Josef denkt, Gott will Leben erhalten. Liebe Freunde, das gilt bis heute, denn damit ist er zum Vordenker geworden, der hunderte Jahre vorausdenkt. Im Jahr 33 ist der aus der Höhle von Jerusalem auferstanden, der gesagt hat, dass er dem Tod die Macht nehmen will und das Leben und ein unvergänglich Leben ans Licht bringen will. Dieser Jesus hat nicht nur zweimal wie Josef, sondern es oft gesagt. Fürchtet euch nicht. Und er sagt es heute Morgen wieder. Er sagt es sehr persönlich. Und er sagt es sogar ganz direkt. Und wenn du an Spannungen leidest, die dich zu zerreißen drohen, fürchte dich nicht. Und wenn dich Belastungen kaputt machen, fürchte dich nicht. Und wenn du an deinen eigenen Tod denken musst, fürchte dich nicht. Denn Leiden und Scherben und Sterben und Tod ist nicht das Letzte. Er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ich will Leben erhalten. Ich will dein Leben erhalten, auch durch den Tod hindurch. Das klarste Wort, das wir denken können. Doch diesem Wort ist zu trauen. Nur diesem Wort ist zu trauen. Vertrauen Sie auch. Amen. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 346, die Verse 6 bis 8. Lass mich mit Freuden. 346, 6 bis 8. Liebe Gemeinde, immer wenn ein Kind zur Taufe gebracht wird, ist Festtag. Wir taufen aufgrund des Befehles unseres Herrn, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und darum geht hin. Mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jesus herzte die Kinder, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. So lasst uns jetzt die Taufe vollziehen. Liebe Eltern und Paten, von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Sören Lars Thormeyer. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Herr, wir haben dieses Kind zu dir gebracht, weil wir nicht wissen, wohin wir es denn sonst bringen sollten. Du hast es zum Leben gebracht, du hast die Mutter bewahrt, du hast ein lebendiges Zeichen deiner Güte gegeben. Dir sei Lob und Preis und Ehre dafür. Nun lass deine Hand immer ganz nahe bei diesem Kinde sein. Lass es so aufwachsen, dass es einmal selber in diese deine Hand einschlägt und für immer dein Kind bleiben will. Segne Eltern und Paten und schenke ihnen Weisheit und Liebe, dieses Kind zu dir zu führen. Erhalte diese Familie als ein Gefäß für deine Wohltaten. Wir bitten dich für alle Familien, dass sie so leben können, wie du es gewollt hast. Heile das Zerbrochene, bringe du das Zerstörte wieder zurecht. Gib Väter und Mütter, Söhnen und Töchtern den Mut, es mit dem Wort der Vergebung zu wagen. Und die, die alleine leben müssen, die sich nach Gemeinschaft sehnen und Wärme brauchen, denen schenke du deine Nähe. Mach sie gewiss, dass du sie als deine Helfer brauchen willst. Lass uns alle unter dir bleiben und jene Gewissheit nicht verlieren, dass du es gut machst mit unserem Leben, mit dem Leben unserer Kranken und Elenden, mit den Leiden unserer Schwermütigen und Kaputten. Lass nicht zu, dass Menschen Leben zerstören, wie du Leben erhalten willst. Herr, begleite die, die jetzt in Urlaub fahren können. Bleib bei denen, die zu Hause sind. Schenke uns allen den Segen von oben, das Gelingen zu unserem Tun, das Ausgerichtetsein auf das letzte große Ziel. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ein Arzt ist uns gegeben. Wir beschließen 227, die Verse 4 bis 6. 227, 4 bis 6. Beim Opfer denken wir heute an das Lebens- und Familienzentrum in Zentral-Thailand. Dies wird geleitet von der Ulmer Pfarrerin Ulrike Schnürlein im Auftrag der Überseeischen Missionsgemeinschaft, UMG. Viele Hilfen, viele Impulse sind von diesem Lebenshaus, einer Quellstube des Glaubens ausgegangen. Nun haben sich die Fundamente dieses Hauses gesenkt. Es ist baufällig geworden. Und die IMG braucht 40.000 Mark, um dieses Haus wieder ins Lot zu bringen. Wir wollen mit diesem Opfer unseren Beitrag leisten, dass Familien auch dort wieder heil werden können. Für ihr reichliches Geben immer wieder auch an dieser Stelle. Es ist noch bekannt zu geben, von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr, 12 Minuten Gottesdienste und täglich, auch in der neuen Woche, von Montag bis Samstag 12.15 Uhr, hier 15 Minuten Zeit für die Bibel. Am Dienstag um 15 Uhr im Gemeindehaus Urbanstraße 40 ist Müttergesprächskreis und am Dienstagabend 20 Uhr das Abendgebet, zu dem wir während der Sommerwochen herzlich einladen. Dienstag, 20 Uhr, Abendgebet im Gemeindehaus. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich. Und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel von Leo Böllmann die Toccata aus der Suite Gothic. Und nun gehen Sie hinein mit dem Segen Gottes in diese Sommerwoche und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.